Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge machen wir mal was ganz anderes, und zwar ein kleines Quiz. Fabian und ich haben uns jeweils ein paar Fragen für den anderen überlegt, die wir dann in Multiple Choice versuchen zu beantworten. Ganz am Schluss gibt es auch eine Frage für die Zuhörer und wir verlosen, beziehungsweise es gibt was zu gewinnen. Einfach bis zum Schluss zuhören, dann erfahrt ihr, wie ihr mitmachen könnt. Jetzt geht's los. Okay, jetzt zur eigentlichen ersten Frage. Wer war am Wochenende nicht beim Online-Musik-Event Together at Home dabei? A. Billie Eilish, B. Miley Cyrus, C. Billy Joe Armstrong oder D. Billy Ray Cyrus?
Also ich muss dazu sagen, dass ich von diesem Event relativ spät erst was mitbekommen habe, und dann habe ich, glaube ich, nur eine Zusammenfassung in der Tagesschau gesehen, wo Billie Eilish auf jeden Fall dabei war. Ich würde sagen, dass Miley Cyrus dabei war. Und dann blieben noch Billy Ray Cyrus und ich glaube Billy Joe Armstrong. Oder? Nee, wobei Green Day haben ja auch ein neues Album wieder gemacht, irgendwann jetzt kürzlich.
Ist gar nicht mehr so einfach.
Ich bleib bei Billy Joe Armstrong.
Er war dabei. Miley Cyrus war tatsächlich nicht dabei. Und das habe ich auch nur, ich habe mir nämlich die Liste angeguckt, dass Billie Eilish dabei war, das wusste ich auch schon, weil die auch in der Tagesschau war, genau. Und ich habe dann mir gedacht, oh, das könnte ja eine interessante Frage sein, und habe dann einfach mal die Liste angeguckt von allen Leuten, die dabei waren, und fand es dann wiederum lustig zu sagen Billy, und dann habe ich die zwei Cyrus noch. Ja, und der Billy Ray Cyrus ist ja durch den Lil Nas X und Old Town Road hat er wieder neue Relevanz bekommen, der Vater von der Miley. Also die Miley war nicht dabei, und jetzt habe ich direkt eine Folgefrage. Wie heißt denn die Tochter von Billy Ray Cyrus, die statt Miley dabei war? Heißt die Josie Cyrus, Solomona Cyrus, Noah Cyrus oder Jeeza Cyrus?
Boah, keine Ahnung.
Ich fand den Namen einfach nur so doof. Die heißt Noah. Deswegen habe ich mir lauter Männernamen aus der Bibel genommen und habe die dann aber verweiblicht. Noah ist aber eigentlich ja halt, naja, aber sie heißt Noah Cyrus und ist auch Sängerin, offenbar. Ansonsten habe ich aber auch nur auch in der Tagesschau die Stones gesehen, die getrennt ihre Spuren aufgenommen hatten. Das war ja, glaube ich, auch alles vorproduziert, weil du kannst sowas natürlich nicht live machen, glaube ich, ne? Mit so, wenn Bands nicht im gleichen Raum sind und so, das ist, glaube ich, schon schwierig, dann das ohne Verzögerung und so aufzunehmen. Also überhaupt zu teilen.
Lady Gaga war dabei, John Legend, Paul McCartney. Es war so ein ziemliches Glamour-Event, ne? So ein
Ort. Ja, aber alle halt die meisten vor einer Webcam, wobei der Elton John, der sein Piano im Garten gespielt hat, hat man mal so im Garten stehen, so ein Piano. Ja, ich habe noch eine Frage mit aktuellem Bezug, aber das ist auch so vielleicht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Weißt du, wie der neue Streaming-Dienst heißt, der kürzlich in den USA gelauncht worden ist? TubeU, QuarantTV, BizE oder Quibi? Das ist ein, die wollen das Ganze als das neue Fernsehen verkaufen. Diese Plattform ist finanziert und mitkonzipiert, glaube ich, von Jeffrey Katzenberg, der, ich glaube, bei Disney, Geffen oder MTV oder weiß nicht, wo überall war. Ich sag dir gleich, und wer da noch hintersteckt. Jeffrey Katzenberg, genau. Und das ist halt auch noch, und Meg Whitman, die wiederum bei HP und bei Procter & Gamble und bei Dropbox überall im Vorstand war. Und es hat ganz viele, 1 Milliarde an Funding wurden im August 2018 schon gegründet als Firma und sind halt jetzt gelauncht. Sind sie, glaube ich, am 14., nee, am 6. April. Genau, und sie haben, und die App hat wohl schon 1,7 Millionen Downloads erzielt. Also die App heißt Quibi. Und ich glaube, die Minuten, die Videos sind so 5 bis 10 Minuten und die haben so auch so ein bisschen Reality-TV-Formate und dann aber auch serialisiert. Ist eigentlich so, als würdest du einen Film nehmen und den dann in so 10 Minuten Schnipsel teilen. Und krass, das Ganze.
Also schon auch für Unterhaltungsfilme.
Ja,
also
nicht, und auch schon mit Produktion. Also nicht YouTube-mäßig, sondern ja, auch Fiction haben die. Also die haben auch, aber das sind eigentlich dann wie Filme, die aber als dann 10-minütige Folgen konzipiert sind. Und was deren Selling Point sein will oder sein soll, ist, dass das so konzipiert ist, dass du theoretisch die Sendung im Hochformat gucken kannst oder im Querformat. Und dass der automatisch jedes dann wechselt und du einen anderen Zuschnitt kriegst. Aber eigentlich kann ich mir kaum vorstellen, dass du eigentlich nicht immer einfach Informationen verlierst, wenn du es im Hochformat guckst. Und die geben gerade auch massiv Geld aus, um diesen Service zu bewerben. Und die wollen das Ganze auf Subscription-Basis machen. Also du musst ein Abo abschließen. Aber aktuell ist es so, dass du irgendwie am Anfang das irgendwie für ein paar Monate kostenlos bekommst. Ja, und die haben jede Menge was haben sie denn? Sie haben unter anderem ein Reboot von Punk'd, der MTV versteckte Kamerashow. Allerdings nicht mehr mit Ashton Kutcher, sondern mit Chance the Rapper. Und und dann gibt's irgendwie ein Drama über den Snapchat-Gründer Evan Spiegel namens Fratboy Genius. Dann Steven Spielberg After Dark, eine Horrorserie von Steven Spielberg verfasst. Und die Chrissy Teigen, die Frau vom John Legend, die soll kriegt eine Reality-TV-Show namens Chrissy's Court, und das soll so ein bisschen so halt wie Gerichtsfernsehen-Style sein. Also.
Okay.
Aber ich finde es irgendwie sehr absurd. Und wie gesagt, die stecken gerade jede Menge Kohle rein. In Werbung, damit irgendwie um in Amerika halt eben Bekanntheit zu erreichen. Aber ich weiß nicht, ob die Welt das gebraucht hat.
Na, ist vielleicht gerade ein guter Zeitpunkt, wenn viele zu Hause hocken.
Das ist wiederum wahr, dass jetzt das Timing könnte jetzt schon schlechter sein. Aber da habe ich mir gedacht, das Timing irgendwie bei Disney Plus fast noch ein bisschen besser gewesen. Also die hatten jetzt noch mehr Glück in Deutschland, also in Europa, wo sie jetzt genau zur Corona-Krise gelauncht sind. Ich glaube, das nächste überspringe ich auch. Dann habe ich noch was mit aktuellem Bezug. Weißt du, wie die neue Single von Tokotronic heißt?
Ja. Ja, okay.
Dann kann ich mir das sparen. Willst du, bevor ich die Antworten vorlese, sagen, wie sie heißt?
Hoffnung, oder?
Ja. Genau, ich hätte nämlich zur Auswahl gehabt, Zuhause, Freiheit, Virus oder Hoffnung.
Naja, ich habe es mir angehört, als es veröffentlicht wurde, letzten Freitag oder letzten Donnerstag, ich kann nicht mehr genau. Aber ja, ich fand es ein bisschen langweilig jetzt, ehrlich gesagt.
Ja, habe ich jetzt auch jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh ja, darauf habe ich gewartet. Da hat mich interessanterweise, obwohl ich eher ein Tokotronic-Fan bin, als Ärzte-Fan, das Lied von den Ärzten fand ich dann eher noch lustig, aber das war halt auch noch. Wobei auch das Hoffnung, finde ich, wirkte irgendwie so, als wäre es für jetzt gemacht. Ich hab eine Frage, die habe ich extra für dich rausgesucht, aber sie ist ein bisschen absurd. Welche diesjährige Literaturpreisjury hat die meisten Katrins, Katharinas oder Catherines in allen Schreibweisen? A. Der Man Booker Prize. B. Der Deutsche Buchpreis. Der Preis der Leipziger Buchmesse oder der Pulitzer Prize for Fiction?
Es kann nur das erste oder das letzte sein. Ich glaube, ich tippe jetzt mal auf das letzte.
Den Pulitzer Prize? Nee. Ja. Der Pulitzer Prize hat eine Jury von 18 Leuten und da ist nur eine einzige Catherine drin. Im Man Booker Prize in der Jury sind nur 5 Leute. Die haben keine Catherine. Beim Deutschen Buchpreis ist immerhin eine von 7 Personen, eine Katharina. Und der Preis der Leipziger Buchmesse hat 2 Katharinas und eine Katrin. Und das bei 7 Leuten. Ja. Aber das fand ich lustig, weil ich mir gedacht habe, oh, was könnte ich noch? Ich habe erst, ob ich irgendwen von Nominierten oder so irgendwie eine Frage mache, aber da habe ich gedacht, ach, wer sitzt denn da eigentlich in der Jury? Und habe dann dann diese Frage ausgedacht. Ja, ist man noch, jetzt muss ich überlegen, wann wäre die Frankfurter Buchmesse? Die ist im Oktober, ne?
17. bis 20. Oktober, ja.
Ja, gut, werden wir noch erfahren. Ich meine, Oktoberfest ist jetzt abgesagt und Pützins Markt hier in Bonn. Also ich kann mir aber auch kaum vorstellen, ja, das wird schwierig noch, also ob die stattfindet.
Und dann Karneval, 11.11.
Ja, findet auch nicht statt.
Wir werden sehen. Das wird uns alles noch eine Weile beschäftigen, ja.
Ja, also ja, wir haben auch Tickets für Elton John am 5. September. Ich gehe auch nicht davon aus,
ja,
dass von das jetzt tragische, auf gleich...
Der tragische Ticketkauf, ja.
Ja, genau.
Jetzt ist alles für die Katz.
Nee, gut, aber bis dann, ja, wir werden es mehr sehen. Also wir werden es sehen, also ich gehe nicht davon aus, dass es stattfindet. Und ich gehe aber auch davon aus, dass es dann eine Erstattung gibt oder vielleicht, solange es irgendwie geht, werden sie ja wahrscheinlich neu planen und Nachholtermine anbieten. Ehe sie irgendwie in solchen Größenordnungen das Geld zurückzahlen müssen. Aber gut, wenn er dann selber cancelt, das kann natürlich auch passieren. Aber er schien ja wohl auf, weil der hat ja, wie gesagt, an seinem Flügel im Garten mitgemacht an dem Streaming-Festival. Okay, ich habe noch eine letzte Frage, was ich auch interessant fand, was jetzt auch die Corona-Geschichte für wirtschaftlich mit dem Unterhaltungsbetrieb, was die da anrichtet oder für Auswirkungen hat. Die aktuelle weltweite Boxenoffice Nummer 1, also was Kinoeinnahmen angeht, ist der Film Bad Boys for Life. Und der hat aktuell ein Einspielergebnis von 419 Millionen Dollar. Wenn man den in die Rangordnung einordnet vom letzten Jahr, welchen Platz würde er dann belegen? Den 10., den 13., den 19. oder den 25.?
Also, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich glaube, am Anfang war es irgendwie abgeschnitten.
Okay. Der Film Bad Boys for Life, also der dritte Film in der Reihe mit Will Smith und wie heißt er denn? Warum fällt mir das jetzt nicht ein? Martin Lawrence. Unter der Regie von Michael Bay, also so hier Buddy-Cop-Komödie mit Action und wie gesagt, jetzt nach, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, oder fast 20 Jahren, der dritte Film lief, glaube ich, weiß gar nicht, ob der bei uns in Deutschland schon lief, aber der lief im März oder so. Ja, muss ja im März gelaufen sein, ja klar. Lief der zumindest in Amerika an. Und der hat jetzt ein Einspielergebnis von 419 Millionen. Und ist damit, also kein anderer Film hat in diesem kurzen und momentan abgeschnittenen Kinojahr mehr Einnahmen erzielt. So, und der ist halt aktuell auch die Jahresnummer 1, logischerweise. Aber wenn man den jetzt mit einem vollständigen Jahr vergleicht, nämlich dem letzten, und den da ansortieren würde, auf welchen Platz würde er denn da kommen? Der ist jetzt aktuell die Nummer 1, aber im Vergleich zu einem vollen Jahr würde er da mit 419 Millionen auf Platz 10 kommen, Platz 13, Platz 19 oder Platz 25. Das ist halt eine Schätzfrage. Du musst halt überlegen, was kam letztes Jahr so für Filme raus und was machen so Filme für einen Umsatz?
Ich würde tippen Platz 13.
Ja, gar nicht so verkehrt, ist Platz 19. Der hätte so gerade in die Top 20 geschafft. Weil letztes Jahr war aber auch ein krasses Jahr, weil in der Top 10 fast nur Filme waren, die eine Milliarde Umsatz gemacht haben weltweit.
Krass, ja. Also ich hatte auch so ein bisschen jetzt eine Milliarde gedacht, so als Peak, ja, als höchstes.
Genau. Genau, das ist auch so. Also wobei mittlerweile machen die, lass mich kurz mal bei Box Office Mojo nachgucken. Da habe ich das nämlich her gehabt. Box Office Mojo 2019. Und letztes Jahr war halt eben Marvel Endgame, Avengers Endgame, dann Rise of Skywalker. Und stimmt, ja. Ich glaube, der zweite Jurassic Park war auch letztes Jahr, also Jurassic World. War der nicht letztes Jahr? Naja, auf jeden Fall die Top. Ach du Schande. Die Top 10 ist, also der erste Platz, Avengers Endgame, fast 2,8 Milliarden Dollar. Allein, der hat allein 800.000 USA gemacht. Mhm. Der König der Löwen, das Remake, 1,65. Frozen, 1,45. Mhm. Der Spider-Man Far From Home hat über eine Milliarde gemacht. Captain Marvel hat über eine Milliarde gemacht. Der Joker hat eine Milliarde geknackt. Star Wars hat, krass, der Joker hat mehr gemacht als Star Wars. Toy Story hat auch eine Milliarde. Sogar der schlechte Aladdin hat eine Milliarde geschafft. Und dann sind wir noch bei 10. Jumanji, The Next Level, Fast and Furious, Hobbs and Shaw, und dann tatsächlich auch nicht englischsprachige Sachen, die ich gerade mal nachgucken muss. Ich glaube, das ist ein indischer Film. Nee, ein chinesischer. Namens Ne Zha. Und dann noch ein anderer Film namens Wandering Earth. Der hat, wo hat der denn seinen meisten Umsatz gemacht? Auch China, ja, auch China. Also die sind auch noch bei ungefähr 700 Millionen. Ja, aber der Bad Boys for Life hätte zum Beispiel geschlagen 1917, Once Upon a Time in Hollywood, aber schon nicht mehr It Chapter 2 oder Secret Pets of Life 2 oder Pokémon Detective Pikachu, die hatten alle mehr. Knives Out hatte krass auch immerhin 300 Millionen letztes Jahr, wobei der bei uns ja auch erst später kam.
Us hat auch, hätte ich jetzt auch gedacht, dass es mehr hat. Ja, okay, Us ist zu nischig.
Ja, aber ist auch noch auf Platz 30 mit 255 Millionen. Hat damit noch knapp mehr als Parasite, aber Parasite hat auch dieses Jahr noch mal gut Umsatz gemacht, deswegen weiß ich nicht genau, wie die das zählen.
Ja, ist ein Batzen Geld in jedem Fall.
Ja, ach, ich weiß nicht genau, mal gucken, also ich werde die Fragen jetzt natürlich zu spät, aber das werde ich, glaube ich, im Intro nochmal sagen, dass die Fragen auch zum Mitraten in die Shownotes mache. Aber dann leg du mal los mit deinen Fragen.
Letzte Woche ist ein neuer Erzählband von Stephen King erschienen. Über den haben wir uns ja auch schon ausführlich unterhalten. Der heißt If It Bleeds. Mit einigen Novellen drin. Und da kam mir die Idee für eine Frage, weil das in dem Artikel auch zur Sprache kommt. Wie viele Bücher hat Stephen King eigentlich schon geschrieben? Sind es A, über 30, B, über 40 oder C, über 60?
Ist das inklusive seiner unter Pseudonym verfassten Bücher?
Ja.
Okay, was haben wir? Wir haben jetzt 2020. Stephen King hat spätestens in den 70ern angefangen. 70er. Und er hat mindestens ein Buch pro Jahr rausgebracht. Hätte ich jetzt getippt. Über 40.
Falsch. Sind über 60.
Ja, gut, okay, aber ja, aber ja, aber wie heißt denn nochmal sein Pseudonym? Richard Bachmann? Richard Bachmann?
Richard Bachmann, ja. Und in dem Artikel steht die Angabe, the new volume lists him as the author of more than 60 books.
Ah ja.
Ist er aber also mehr als 30 war glaube ich klar. Und ich habe auch überlegt, 40, 50, 60 zu machen, aber ich wollte ein bisschen die Streuung noch ein bisschen größer halten, weil zwischen 40 und 60 ist doch nochmal ein ziemlicher Sprung.
Auf jeden Fall. Hattest du gar nicht.
Aber er hat ja auch viele kurze Sachen gemacht, so dieses, und da geht es in dem Artikel auch darum, dass auch seine Novellen oder langen Erzählungen, so wie The Body und so, dass die auch wirklich mit zu den besten Sachen erzählen, die er gemacht hat.
Das habe ich auch noch nie. Ist das eigentlich als Einzelband?
Nee, erschienen? Die sind alle auch in Sammlungen erschienen.
Das dachte ich
nicht. Die sind jetzt nicht eigenständig erschienen. Aber das sind ja auch kürzere Sachen, die dann zusammengefasst wurden.
Also aber hat der denn, als Richard Bachmann hat er auch Horror gemacht, oder?
Mhm. Das ist, glaube ich, später dann auch wieder unter seinem Namen erschienen. Also sowas wie Todesmarsch oder so. Das war ursprünglich unter Richard Bachmann.
Ja, auch weil der wahrscheinlich neue Sachen ausprobieren wollte, ne? Ah ja, 61, allein 61 Romane und 7 davon als Richard Bachmann und 6 Non-Fiction-Books, 200 Short-Stories, most of which have been published in book collections. Ja, nee, aber allein die Dark Tower-Reihe hat doch irgendwie viele Bücher.
Ah, ich stelle gerade fest, ich habe doch mehr Fragen als 3.
Ja, dann geht's weiter.
Also Stephen King ist ein All-Time-Favorite eigentlich von uns. Ein weiteres All-Time-Favorite-Thema ist Breaking Bad, beziehungsweise Better Call Saul.
Ja, hast du die letzte Folge lief ja gestern?
Die 5. Staffel ins Finale gegangen ist, ja, genau.
Also letzte Folge
schon gesehen.
Ja.
Schönes Staffelfinale, finde ich. Und wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber belustigt. Und jetzt möchte ich dir die Frage stellen, von wie vielen Kinderdarstellerinnen wurde die Enkelin von Mike namens Kaylee Ermantrout schon gespielt? Sind es A, 3?
Ja.
B, 4? Oder C, 5?
Boah.
Das ist ein bisschen fies, weil es sehr nah beieinander ist.
Ja, vor allen Dingen finde ich 3 schon viel. 4.
Richtig.
Ja, okay, aber das ist eine super Frage. Also überrascht mich überhaupt nicht. Also das ist nämlich auch so eine Sache, so Kinderdarsteller sind immer so eine Lotterie, aber die ist auch so unwichtig, die Figur oder so.
Ich kann es auch nochmal aufschlüsseln.
Ja.
Sie hat in Breaking Bad wurde sie von einer gespielt, also natürlich ist ja naheliegend von Kyja Rose Bales heißt sie.
Ja.
Und dann hat sie in der 5. Staffel jetzt eine neue Darstellerin bekommen. Also in der ersten Season von Better Call Saul wird sie von Faith Healy gespielt, dann in der 2. bis 4. von Abigail Zoe Lewis. Und jetzt in der 5. gab es einen Wechsel wieder und da wird sie gespielt von Juliet Donenfeld.
Da fällt mir gerade was anderes ein, weswegen die das machen müssen. Also es muss gar nicht mal jetzt wirklich an der Qualität der Darstellerinnen liegen. Also weil zum Beispiel bei Mad Men haben sie auch den Sohn sehr oft ausgetauscht von Don Draper, wohingegen die Kiernan Shipka, die Sally gespielt hat, die durchgehend dabei blieb. Das ist ja jetzt die neue Sabrina ist auf Netflix.
Sie haben halt einfach so viel Zeit dazwischen, ne?
Genau, und bei Better Call Saul, bei Better Call Saul haben die ja teilweise über ein Jahr Pause gehabt und so ein Kind ändert sich so schnell und dann kannst du nicht, wenn das innerhalb von wenigen Monaten spielen soll, die Staffel, kannst du dann nicht, das Kind dann auf einmal ist einen halben Kopf größer, das geht nicht.
Und so selten wie die vorkommt, ist es ja auch nicht ganz so schlimm.
Merkt man das nicht. Mhm. Ja, aber das ist lustig. Ich würde jetzt noch nicht, lass uns das vielleicht später machen oder sogar, wenn die Aufnahme vorbei ist, dass wir über das Finale von Better Call Saul noch kurz reden. Das muss jetzt nicht unbedingt geteilt werden.
Dann mache ich mal weiter mit einem anderen Fernsehserien-Highlight.
Ja.
Und zwar habe ich jetzt in den letzten Wochen angefangen, The Wire zu gucken.
Oha.
Weil ich ja Sky mir abonniert habe, weil ich glaube, wegen Babylon Berlin oder
wegen Blood Against America?
Wegen Blood Against America, genau, was jetzt auch zu Ende gegangen ist. Ja. Und dann hatte ich irgendwie so aus Neugierde dann einfach mal angefangen, The Wire zu gucken. Bin jetzt mittlerweile mit der 3. Staffel schon fast durch und finde es sehr, sehr gut. Und bin da auf einen Fun-Fact gestoßen, welche andere Fernsehserie, also welche Macher von welcher anderen Fernsehserie waren so begeistert von The Wire, dass sie gleich mehrere Darsteller auch in diese Fernsehserie versucht haben zu bekommen oder auch bekommen haben und auch an sehr vielen interessiert waren. Es ist A, Game of Thrones, B, Fringe, die Grenzfälle des FBI oder C, The Walking Dead.
Ah, das Problem ist, dass ich halt The Wire nicht wirklich gesehen habe, aber ich habe bei, also Fringe würde ich ausschließen, weil ich muss mir überlegen, weil zum Beispiel Idris Elba, aber das spielt in keiner von den Serien mit, aber der war ja auch bei The Wire, ne? Und noch irgendein anderer. Ich überlege gerade, ob mir irgendjemand einfällt bei Game of Thrones, der, von dem ich weiß, dass er in The Wire war. Aber ich habe so wenig Ahnung von The Wire.
Ah, das ist gut. Da wusste ich nämlich nicht, ob du das gut kennst oder ob du es noch gar nicht gesehen hast.
Und ich glaube,
noch ein bisschen unbekanntes Territorium.
Ich besitze, glaube ich, die erste Staffel auf DVD und habe versucht zu gucken und war irgendwie abgeturnt davon, dass einerseits 4:3 ist und andererseits war mir das, in der ersten Folge schien mir das zu Klischee Police Procedural mäßig, obwohl ich weiß, dass das nicht so ist und dass das nicht so bleibt. Also,
ich war ein bisschen abgespreckt von der Komplexität erst und blöderweise kann man es auf Sky auf Englisch nur ohne Untertitel gucken und das ist schlicht unmöglich, weil die so viel Slang reden und deswegen gucke ich es jetzt in deutscher Synchro, was ein bisschen schade ist, aber man muss echt schon höllisch aufpassen, weil alles mit allem zusammenhängt, aber gleichzeitig ist es auch sehr, sehr gut erzählt und macht wirklich Spaß. Also und es sind tolle Darsteller.
Wie heißt denn der nochmal?
Auch nicht so bekannte Darsteller.
Der Showrunner und der Produzent davon.
Also der David Simon.
David
Simon. Der Erfinder
von
The Wire.
Was hat er denn jetzt nochmal Neues gemacht?
Der hat jetzt auch The Plot Against America gemacht. So bin ich drauf gekommen.
Ja. Mhm. Ach, der ist auch schon 60.
Und auch schon auch noch ein paar andere Sachen.
Ja, The Deuce war das letzte, was er für HBO gemacht hat. Und er hat Homicide, Life on the Streets, Homicide,
genau.
The
Young, das war so ein bisschen der Vorgänger.
Und Tremé hat er noch gemacht. Diese Serie über New Orleans nach Katrina.
Nach Katrina, ja. Okay, aber nicht schummeln.
Ja, nee. Ich hab nichts gelesen. Es ist 50-50 für mich. Ich sag jetzt mal, Walking Dead.
Richtig.
Ah, sehr gut.
Und zwar ist in jeder Serie, die ich genannt habe, kommt
mindestens ein
Darsteller vor.
Ja.
Von The Wire. Bei Game of Thrones ist es der Littlefinger, der bei The Wire einen Lokalpolitiker spielt, der Bürgermeisterambitionen hat.
Ja.
Bei Fringe ist es dieser schlanke FBI-Typ, dieser schlanke, dunkelhaarige. Dunkelhäutige. bei The Wire heißt der Cedric Daniels. Der Schauspieler heißt Lance Reddick.
Genau. Ja, kenne ich, ja.
Ich glaube, der spielt auch bei Lost mit.
Ich glaube ja,
der Name kommt auch nicht so kenne. Und der Macher von Walking Dead, der, ich glaube, Rick Kirkman oder so heißt, der war so begeistert von The Wire, dass er versucht hat, wirklich ganz, ganz viele Leute sich darüber zu ziehen. Unter anderem den Omar Little, der so als Gangster eine sehr prägende Rolle in The Wire hat.
Wobei ich jetzt gerade überlege, ob ich weiß, wen der in... Achso, das ist die Figur. Michael K. Williams ist der Schauspieler. Der hat auch in Boardwalk Empire mitgespielt. Wen der in Walking Dead spielt. So, weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, bist du sicher, dass der in Walking Dead ist? Der Michael K. Williams?
Habe ich so gelesen, ja.
Sehe ich jetzt aber nicht. Naja, aber nee, ich muss ganz schlimm sagen, ich habe mir einfach nur gedacht, ich glaube, Ich hab folgendermaßen gedacht. In The Wire weiß ich, dass da viele dunkelhäutige Schauspieler guten Start bekommen haben. Sogar der Brite Idris Elba, der halt irgendwie darüber auch mitbekannter geworden ist oder bekannt geworden ist in den USA. Und da habe ich mir gedacht, so, naja, bei Game of Thrones sind irgendwie notorisch unterrepräsentiert. Und da habe ich mir gedacht, dann ist es eher noch wahrscheinlich, dass sich ein paar davon in Walking Dead gerettet haben. Aber dann habe ich auch noch an so Charakterdarsteller gedacht, die vielleicht nur mal eine Nebenrolle hatten bei Walking Dead oder so. Das gibt's ja auch. Der eine, dessen Name mir nicht einfällt, der ist super. Wie heißt er denn? Wie finde ich ihn jetzt am schnellsten? Verdammt. Der hat auch in The Americans mitgespielt.
Ich habe mich vertan. Omar Little spielt, der Michael K. Williams spielt auch nicht bei Walking Dead mit.
Nee, der hat bei Walking
Dead mitgespielt. Sie haben eine Figur, als Hommage an Omar Little eingebaut. Und zwar die Figur, Michonne. Was so eine Art Killerin ist.
Ach so, ja. Wobei die Michonne ist aus den Comics, aber die ist auch in Comics schwarz. Mir fällt jetzt aber gerade nicht ein, wie ich den jetzt identifizieren kann. Mich ärgert das jetzt, dass ich jetzt den armen Kerl nicht mehr namentlich benennen kann. Nee. Ach Mann, das ist so jemand, wenn du den siehst, dann kennst du den auch, weil der so viele so ein Allerweltsgesicht, so ein, ach verdammte Axt, mich ärgert das gerade. Sorry, ich probiere es jetzt gerade mal, indem ich wild losgoogle. Aber das ist so ein Charakterdarsteller und der hat auch irgendwo in welchen Filmen auch schon mal irgendwelche Serienmörder gespielt und so. Und verdammte Axt jetzt.
Also ich habe auf jeden Fall, kann auf jeden Fall jetzt mal nachtragen. Von The Wire sind zumindest Seth Gilliam, Chad Coleman und Lawrence Gilliard Jr. Drei Schauspieler, die auch bei The Walking Dead übernommen wurden.
Ah, ja, okay.
Alles drei auch schwarze Schauspieler sind.
Siehst du mal, guck mal, mein Denken gar nicht mal so blöd. Ach, verdammte Axt, warum er. Moment, der heißt Kevin irgendwas, glaube ich. Nee. Ja, er kennt aber auch nicht die Americans, wenn ich das. War das so ein. Nee, das hilft mir alles nicht. Scheißdreck. Oh Mann. Moment. Tall, bald Character Actor. Nee. Tall. Dann noch mal Big Bald Character Actor. Weil er nämlich eher dick ist als groß. Oh nee.
Wen suchst du jetzt genau?
Einen Darsteller, der in The Americans mitgespielt hat und auch in Walking Dead in einer einzigen Folge von Walking Dead hat er mal mitgespielt. Nee, nicht. Was hat denn Stanley Tucci mit The Americans zu tun? Naja, der Typ hat auf jeden Fall in einer Staffel von The Americans spielt halt auch eine sehr tragische Rolle. Verdammt. Das ist mir jetzt unangenehm, dass das jetzt nicht
mehr. Naja, okay. Kannst du ja nachliefern.
Ja.
Ich habe noch zwei Pop-Fragen.
Ja.
Und dann noch eine, Zuschauerfrage.
Schieß los.
Also, du hast ja bestimmt auch Bob Dylans 17-minütigen Song Murder Most Foul mitbekommen.
Aber habe ich immer noch nicht gehört, aber ja.
Gedroppt wurde.
Ja.
Überraschend. Okay, wenn du ihn nicht gehört hast, dann hast du jetzt schlechte Karten bei meiner Frage.
Ja gut, das ist ja Multiple Choice.
Der Song steckt voller Anspielungen auf die wiederum selbst Popkultur von den 60er Jahren bis zum Teil bis heute. Und es werden sehr viele Songs und Künstler und Musiker zitiert. Welche welchen Künstler oder welche Band wird von ihm nicht genannt in dem Song?
Ja.
Oder welcher Künstler? Jetzt muss ich nochmal gerade was nachgucken, dass ich hier nichts falsch mache. So. Ist es A, die Beatles? Also welcher Künstler oder welche Band wird nicht genannt? A, Beatles, B, Woody Guthrie oder C, John Lee Hooker?
A, B, sind nur drei. Also die Beatles sind auf jeden Fall, würde ich tippen. Weil wenn es um Kennedys Ermordung geht und wir haben neulich drüber gesprochen und da sprach es auch davon, dass dann die Beatles kurz danach, glaube ich, in New York waren und in der Ed Sullivan Show aufgetreten sind. Deswegen würde ich die jetzt schon mal sagen, dass er die auf jeden Fall nennt. Woody Guthrie ist, ich muss blöderweise gestehen, dass ich nicht weiß, von wann bis wann Woody Guthrie gelebt hat, inwieweit der das überhaupt sein kann. Aber vielleicht hat er Anfang der 60er Jahre noch gelebt. John Lee Hooker, weiß ich aber auch nicht, wie der lang der. Ich sag mal Woody Guthrie.
Ist richtig.
Ha. Gut, aber.
Also er nennt die Beatles, genau, The Beatles Are Coming and I Wanna Hold Your Hand, sagt er ganz am Anfang.
Ja, stimmt.
John Lee Hooker wird später mal played for the man with the telepathic mind, play John Lee Hooker, play Scratch My Back, play it for that strip club owner named Jack. Und Woody Guthrie, genau, ist auch ein guter Hinweis, ist eigentlich zu dem Zeitpunkt schon tot. Ich glaube, der ist 1961 oder 62 gestorben und da hat der Bob Dylan ihn noch am Krankenbett besucht. Hey, warte, ich guck mal nach, wann der gestorben ist. Müsste ich eigentlich wissen. 1967 erst gestorben, tatsächlich.
Okay, aber trotzdem, ich lag nicht total falsch, das genau diese Frage zu stellen.
Aber er war zu der Zeit, also er war auch lange krank und da hat er auch zu der Zeit auch keine Musik mehr gemacht. Seine Hochzeit war ja eher so in den 40ern oder 50ern.
Ja.
Okay, das war die Bob Dylan-Frage. Dann habe ich jetzt noch eine Frage zu aktuellen Neuerscheinungen. Oder geplanten Alben. Wer von diesen drei Künstlern hat angekündigt, 2020 ein neues Album herauszubringen? Und das sind alles drei britische Künstler.
Okay.
Ist es A, Jarvis Cocker? Ist es B, Badly Ron Boy? Oder ist es C, Paul Weller?
Boah, da weiß ich aber auch nicht, wie lange Paul Weller jetzt keine Musik gemacht hat. Auch Badly Drawn Boy war, glaube ich, auch länger nicht. Badly Drawn Boy.
Ja, ist richtig, aber es sind auch alle drei richtig.
Sehr schön. Ja, dann ist gut.
Alle drei haben gesagt, sie machen was Neues dieses Jahr. Und Jarvis Cocker hat, glaube ich, auch schon so ein Stream-Konzert irgendwie sowas gemacht. Ich weiß es gar nicht genau, habe ich es am Rande mitbekommen. Und selbst Paul Weller macht dieses Jahr wieder was Neues. Und von Badly Drawn Boy habe ich erst heute gelesen, dass was Neues erscheint. Und mir die Single angehört und fand es maximal uninteressant.
Von Bad Little Drummer Boy? Ist einfach,
ach, schade. Der ist, glaube ich, nicht mehr so dabei. Ja. Nee. So, ich habe mir überlegt, wir machen jetzt noch eine Frage für die Zuschauer, Zuhörer an den Endgeräten. Und wir können es ja mit einer Verlosung verbinden. Was meinst du, sollen wir mal was verlosen?
Die Gefahr ist, dass sich keiner meldet.
Dann denken wir uns einfach einen Gewinner aus. Aber das schließt sich so ein bisschen an auch an ein Thema von unserer letzten Folge, wo wir über Marvel gesprochen haben. Und ich weiß gar nicht, ob wir das so explizit gesagt haben in der letzten Folge. Wir haben ja auch schon mal damals Flix besprochen, als er ein neues Album von Spirou gezeichnet hat. Und ja. Auch Marvel hat ja eine neue...
Ach, Marvel, ja, okay, ja, sorry.
Marvel, eine neue Fassung von einem Comic-Helden gemacht, gezeichnet.
Ja.
Und jetzt wäre die Frage an alle, die vielleicht gut aufgepasst haben, welcher von diesen dreien Comic-Klassikern ist es? Ist es A, Gaston? Ist es B, Lucky Luke? Oder sind es C, die Schlümpfe? Und wer das richtig beantwortet und als erstes uns die Antwort schickt, würde ich sagen, gewinnt den Band.
Wie sollen die Leute sich am besten melden? Wäre noch eine Frage.
Vielleicht per Facebook-Kommentar. Also ich würde sagen, per Facebook-Kommentar ist möglich oder als Kommentar kann man
auch. Als Kommentar, genau. Als Kommentar auf der, unter der Seite, genau. Der, das war Überpop Folge 85. Also, wie Fabian gesagt hat, um beim Gewinnspiel mitzumachen, geht auf www.überpop.de und antwortet als Kommentar unter dem Post der aktuellen Folge mit der richtigen Antwort. Ihr könnt aber auch auf Facebook, auf unserer Seite Überpop, unter dem Beitrag zur Folge kommentieren. Beim nächsten Mal spreche ich mit John Pilkington, der schon letztes Jahr zu Gast war, über den Eurovision Song Contest. Das tun wir gerade weil oder obwohl der Eurovision Song Contest in diesem Jahr ausfällt. Die Folge erscheint dann am 10. Mai. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!